Wenn man heute mal in die Nachrichten schaut, dann hat es den Eindruck, dass der Krieg in Syrien kein großes Thema mehr ist. Wenn überhaupt von Syrien berichtet wird, dann eher unter dem Gesichtspunkt der Rückkehr und der Frage, warum nicht mehr Syrer in ihre Heimat zurückkehren. Dahinter steht ja offenbar die Einsicht, dass der Krieg in Syrien weitgehend ja entschieden und aus ist. Die Tagesschau schreibt heute zum Beispiel, in vielen Teilen Syriens scheint der Krieg vorbei zu sein. Zugleich liest man, wenn man ein bisschen weiter schaut, dass in Idlib noch immer russische und syrische Truppen die Stadt massiv angreifen und bombardieren. Immer wieder auch ist von Dutzenden Zivilisten die Rede, die dann zum Opfer fallen. Wie kann das erklärt werden? Ist man einfach kriegsmüde hier im Westen oder ist sozusagen da eine Entscheidung längst gefallen?
Also aus unserer Perspektive ist es schon so, dass man sich, glaube ich, einfach an sehr extreme Nachrichten aus Syrien gewöhnt hat. Ja? Tod und Bombardierungen sind ja in den letzten 7 bis 8 Jahren quasi normale Bilder geworden aus Syrien. Deswegen dass jetzt halt einfach für die Situation in Idlib relativ wenig mediale Aufmerksamkeit gibt, was aber nicht bedeutet, dass in irgendeiner Art und Weise in Syrien von Frieden die Rede sein kann oder davon die Rede sein kann, dass der Krieg jetzt vorbei ist. In Idlib wird momentan von russischen Flugzeugen und Flugzeugen des Regimes fast täglich bombardiert. Seit Ende Mai sind ca. 300.000 Menschen auf der Flucht, also das ist die offizielle Zahl der Vereinten Nationen. Die Dunkelziffer ist sicherlich viel höher, also aufgrund der Bombardierungen. Insgesamt befinden sich in Idlib noch ca. 3 Millionen Menschen, die dort leben und quasi gefangen sind auch in Idlib, denn die türkische Grenze ist geschlossen. Die Grenzpolizei schießt mitunter auf Menschen, die versuchen, diese Grenze illegal zu überqueren. Und auf der anderen Seite ist eben das Regime und das ist für viele Menschen in Idlib, die eben schon vorher aus anderen Landesteilen dorthin vertrieben wurden, keine Option, in die Gebiete zurückzugehen, die von dem Assad-Regime kontrolliert werden. Und auch in den vom Regime gehaltenen Gebieten kann nicht wirklich von Frieden in einem größeren Sinne die Rede sein, denn es gibt immer noch hunderttausende Menschen in den Gefängnissen des Regimes, die bisher auch in den Friedensverhandlungen wenig berücksichtigt wurden, wo wenig Druck ausgeübt wird, dass diese politischen Gefangenen oder zum Teil einfach willkürlich festgenommenen Menschen unter internationaler Aufsicht auch aus den Regimegefängnissen entlassen werden oder überhaupt unabhängige Organisationen in diese Gefängnisse gelassen werden, um sich von der Lage dort ein Bild zu machen.
Jetzt hat sich Ihre Organisation Adapt a Revolution ja zum Ziel gesetzt, die junge syrische Zivilgesellschaft beim Aufbau einer demokratischen Gesellschaft zu unterstützen. Das machen Sie jetzt schon seit vielen Jahren. Seit März 2011 gibt es diese Proteste und den anschließenden Bürgerkrieg in Syrien, also schon über 8 Jahre nunmehr. Was können die Aktivisten vor Ort überhaupt an demokratisch-emanzipatorischen Projekten leisten angesichts dieser doch sehr dramatischen Lage?
Also wir als Adopt a Revolution unterstützen momentan fast ausschließlich Projekte, zivilgesellschaftliche Projekte in den oppositionsgehaltenen Gebieten. Das heißt für uns Idlib, Aleppo, also der Teil, der von der Türkei quasi okkupiert wird, und die kurdischen Gebiete. Und da gibt es immer noch ziemlich viel, was die Aktivisten und Aktivistinnen dort vor Ort unternehmen. Also es gibt viele verschiedene Frauenprojekte, die sich eben ganz speziell den Problemen von Frauen in dieser Kriegssituation auch widmen. Das sind sowohl wirtschaftliche Probleme als auch rechtliche Probleme, weil oft waren die Männer eben in den Familien auch die Hauptversorger und aufgrund der Kriegssituation sind diese zum Beispiel gestorben oder eben inhaftiert worden. Und viele Frauen sind eben besonders verletzlich in ihrer derzeitigen Situation. Es gibt zivile Zentren, die sozusagen eine Art Begegnungsort sind, wo man zusammenkommt und über verschiedene Themen auf lokaler Ebene diskutiert, zum Beispiel, wie können wir sozusagen uns vor Ort demokratisch organisieren, warum ist es wichtig, dass Leute an den Wahlen von den lokalen Räten vor Ort teilnehmen, und andere verschiedene Dinge, Medienprojekte, Projekte, die sich der Dokumentation von Menschenrechtsverletzungen zur Aufgabe gemacht haben. Also der Themenstrang ist nach wie vor sehr breit und gibt nach wie vor sehr viele Leute, die sich auf lokaler Ebene quasi auch fast ehrenamtlich für verschiedene Themen engagieren.
Sind das Projekte, die über diese Gebiete, die ja jetzt in kurdischer Hand sind, ausstrahlen oder bleibt das dann allein durch die Situation, aber auch durch vielleicht ja, kulturelle Gegebenheiten, Verständnisse von Frauen- und Männerrollen, bleibt das auf dieser Region beschränkt oder strahlt das quasi in das syrische Kernland oder in weitere Regionen auch aus, diese Projekte?
Also es gibt ja diese, wir haben verschiedene, es gibt, wir haben sowohl die Projekte in den kurdischen Gebieten als auch in Idlib, als auch in der von der momentan von der Türkei kontrollierten Gebieten. Und ja, es gibt schon einen Austausch und auch Themen- und Wissenstransfer, aber natürlich nur begrenzt. Also insbesondere zwischen den kurdischen Gebieten und den anderen Gebieten ist es eben die Situation so, dass die Leute sich zwischen diesen zwei Gebieten nicht hin und her bewegen können und aufgrund der infrastrukturellen Situation und eben dem schwierigen Alltag, also vor Ort zu arbeiten, ist eh schon sehr aufwendig, aus verschiedenen Perspektiven. Es gibt nicht so Strom und Internet, wie wir es hier haben zum Beispiel. Es ist ein Austausch schon immer ein bisschen schwieriger geworden, aber es gibt doch, würde ich sagen, verschiedene Themen, die sozusagen für Aktivistinnen in ganz Syrien nach wie vor wichtig sind und die auch an allen Orten besprochen werden, sowas wie Transitional Justice, also irgendwie wie könnte sich ein Übergang in ein demokratischeres System in Syrien trotz allem irgendwie weitergestalten und welchen Anteil wollen wir daran haben und genau, welche Visionen haben wir von einem zukünftigen politischen System in Syrien?
Machen wir es mal vielleicht ein bisschen konkreter. Welche Visionen werden in diesen Projekten entwickelt? Dass es ohne Assad von dieser Seite aus natürlich gehen soll und muss, ist wahrscheinlich vorausgesetzt. Oder kann man sich da einen Kompromiss vorstellen?
Ich denke, für die Aktivistinnen, mit denen wir im Kontakt stehen und zusammenarbeiten, ist es eine Voraussetzung, dass Assad zurücktritt und kein Teil sozusagen der Lösung in Syrien sein wird, weil sie für sie sozusagen Assad natürlich ein Kriegsverbrecher ist, der vor Gericht, vor ein internationales Kriegsgericht gehört, wie viele andere auch, und zwar von allen Seiten. Also das ist auch auf jeden Fall eine Linie, die bei unseren Partnerinnen auf jeden Fall auch vorhanden ist, dass natürlich im Bestfall sich alle, die sich Kriegsverbrechen schuldig gemacht haben in Syrien in den letzten Jahren, letztendlich von einem Rechenschaft schuldig sind. Und wie stellen Sie sich ein zukünftiges Syrien vor? Ja, demokratisch. Und natürlich, was für viele eine große Rolle spielt, ist, wie kann man dadurch, dass die Gräben jetzt so aufgebrochen sind, zum Teil auch zwischen den Konfessionen, zwischen den Ethnien, wie kann man, was ist die beste Lösung für ein Syrien, in dem sozusagen alle die gleichen staatsbürgerlichen Rechte genießen und es sozusagen keine Bevorzugung gibt aufgrund bestimmter Zugehörigkeiten?
Sehen Sie da jetzt realistisch, gerade weil ja die Gräben auch durch den Krieg immer weiter aufgebrochen sind und sich noch weiter quasi auch ja vervielfältigt haben, sehen Sie durch die Projekte oder durch das, was Ihnen aus den Projekten zurückgemeldet wird, da realistische Chancen, dass in nächster Zeit da wirklich interkultureller Dialog oder übergreifende gemeinsame Projekte größerer Natur angeschoben werden? Oder ist das jetzt eine Sache, die man wirklich nur sehr langfristig und mit sehr viel Optimismus angehen kann?
Also zum Beispiel sind so Dialogprogramme auch großer Teil der Arbeit, den viele verschiedene, zum Beispiel zivilgesellschaftliche Zentren vor Ort machen. Also kann da nur ein Beispiel, zum Beispiel aus den kurdischen Gebieten haben wir Partnerinnen in Kamischli und die machen das schon sehr lange, weil es dort eben die internal displaced, also die intern Vertriebenen aus dem Osten Syriens, also aus dem arabischen Osten, der Resur, gibt, die dort eben jetzt in Lagern leben und sie machen zum Beispiel verschiedene Dialogprogramme zwischen der kurdischen Bevölkerung, den Assyrern, die es dort auch noch gibt, also im christlichen Bevölkerungsteil und eben diesen Flüchtlingen aus anderen Landesteilen, die eben arabisch, sunnitisch sind. Und das ist auch ein wirklich wichtiger Bestandteil, so würden Sie selbst sagen, ihrer derzeitigen Arbeit und auch eine Priorität, dass man eben versucht, sich wieder anzunähern und auch bestimmte Sachen, bestimmte Bilder und Klischees, die sich aufgrund der Kriegspropaganda verbreitet haben, wieder zu entschärfen.
Ein wichtiges Thema ist ja auch der Wiederaufbau, ist ja wahrscheinlich doch eine der fundamentalen Voraussetzungen, egal in welche Richtung sich Syrien entwickelt. Nun ist es so, dass es doch zunehmend Stimmen gibt in Deutschland, aber auch in Europa, die und auch von russischer Seite, die einen Wiederaufbau Syriens fordern mit europäischen Hilfsgeldern. Sie selber sagen dagegen, dass jede Hilfe, die direkt an die syrische Diktatur zum Wiederaufbau ja gegeben wird, letztendlich eine Belohnung für, ich zitiere mal, die Zerstörung von Wohngebieten und die Vertreibung der Bevölkerung gewertet werden muss. Hilfsgelder würden die Ursachen für den Konflikt in Syrien verstärken, keinesfalls beheben. Wie sieht Ihrer Meinung nach eine Möglichkeit aus, weil der Wiederaufbau muss ja in irgendeiner Form bewerkstelligt werden. Welchen Ansatz verfolgen Sie da?
Also unserer Meinung nach kann das sozusagen nicht ohne Konditionen passieren. Und eine Bedingung für sozusagen dafür, dass meinetwegen Deutschland Geld in den Wiederaufbau steckt, sollte eben ein politischer Übergangsprozess sein, also in dem dann zum Beispiel, wie vorhin schon erwähnt, auch die Frage der Inhaft der politischen Gefangenen eine Rolle spielt, die Frage der Verschwundenen eine Rolle spielt, auch die Frage, was passiert mit Idlib und was passiert mit den 3 Millionen Menschen, die in Idlib sind, eine Frage spielt. Und bevor diese Dinge nicht geklärt sind oder man sozusagen merkt, dass das Assad-Regime auch ernsthaftes Interesse daran zeigt, sich zu reformieren, auf Bedingungen einzugehen, transparenter zu werden, ist es sozusagen fahrlässig, dort Geld für Wiederaufbau auf Syrien drauf zu schütten, der letztendlich bestimmten Schichten und bestimmten Gruppen zugutekommen wird, die eben dem Regime nahestehen und nicht den Bevölkerungsschichten, die eigentlich darauf angewiesen sind. Und das sehen wir ja jetzt auch schon bei den Gebieten, die 2018 vom Regime eingenommen wurden und großflächig zerstört sind. Dort passiert einfach gar nichts an Wiederaufbau oder Herstellung der Infrastruktur, die Gelder, die es gibt, die fließen eben in Gebiete, wo das Regime eben seine Unterstützerinnen hat und nicht in die Gebiete, die eigentlich den größten Schaden davon getragen haben.
Jetzt ist natürlich die Frage, wie kann man Assad oder zumindest wer immer dann in der Macht ist, dazu bewegen, diesen Aufbau in einem demokratisch-emanzipatorischen Rahmen zu betreiben. Freiwillig wird das wahrscheinlich nicht passieren. Welche Druckmittel sind überhaupt von westlicher Seite oder von Organisationsseite her vorhanden, weil so wie es momentan ja läuft, wie Sie es gerade geschildert haben, geht es ja genau in die falsche Richtung. Also muss man da ja wahrscheinlich mit irgendeinem Druckmittel kommen, weil sonst geht es weiter in diese Richtung.
Ich denke schon, dass Geld ein Druckmittel sein kann. Die gleiche Frage, die sich beim Wiederaufbau stellt sich ja auch nach wie vor bei der humanitären Hilfe. Inwiefern knüpft man diese auch an Bedingungen, die irgendwie politisch sind? Und sonst gibt es eben die großen Verbündeten des Regimes und die können eben schon Druck ausüben, auch auf hinsichtlich eines politischen Übergangsprozesses. Da rede ich von Russland und dem Iran. Und ich denke, auf diese zwei Länder hat ja zum Beispiel die EU dann schon auch Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen und sollte das eben auch mehr tun.
Eine Ihrer Aktionen war ja auch, den russischen Präsidenten Putin, als er hier in Deutschland zum Besuch war, mit dieser Lage zu konfrontieren. Haben Sie das Gefühl, dass in Russland irgendetwas vom Protest wahrgenommen wird oder nimmt man das eher als quasi weiteren Grund, sich weiter genau in die andere Richtung, nämlich pro Assad-Regime zu engagieren und sozusagen da weiter eher stark die anti-westliche Richtung zu fahren?
Naja, die russischen Medien sind ja eben wie auch vom Staat kontrollierte Medien und dort wird natürlich sehr klar ein Bild transportiert. Das ist, Russland engagiert sich in Syrien gegen den internationalen Terror und ist quasi, steht auf der Seite der Guten. Und ja, und wir hatten mal hier interessanterweise zum Beispiel eine Gruppe von russischen Aktivistinnen zu Gast. Für die war vieles auf jeden Fall neu, weil sie in Russland zum Teil gar nicht die Möglichkeiten haben, sich sozusagen darüber zu informieren, was eigentlich genau in Syrien passiert. Ja, also da könnte man sicherlich auch noch viel machen, aber das liegt halt außerhalb unserer Reichweite als The Doctor Revolution, würde ich sagen.
Bleiben wir nochmal bei der Reichweite, die Sie haben. Sie unterstützen ja jetzt schon eine ganze Reihe an Projekten. Inzwischen sind es 9 Projekte, die jetzt dieses Jahr weitergearbeitet haben, 6 Projekte, die neu unterstützt wurden und 3, die an Orten weitermachen mussten, wo sie bisher nicht waren, weil sie dahin vertrieben wurden, mehr oder weniger. Das ist ja eine ganze Reihe an Projekten. Sie hatten schon genannt, vor allen Dingen Frauenrechte, aber auch sehr viel Medien, Netzwerk und Menschenrechtsaktionen. Um die geht es da. Wo sehen Sie weitere Anknüpfungspunkte für Ihre eigene Arbeit in den nächsten Jahren, Monaten und wahrscheinlich auch Jahren, so wie es momentan aussieht?
Also unser Arbeitsprinzip ist ja, wir denken uns ja nicht aus, was wir gerne machen wollen, sondern wir greifen zurück auf, also wir haben einfach Partnerinnen vor Ort, die so auch schon als Gruppen seit langer Zeit arbeiten und bestehen und auch ihre Schwerpunkte selbst setzen. Je nachdem, was sie halt einschätzen, was vor Ort gerade wichtig ist. Und da haben sich auch schon Gruppen in verschiedenen Aufgabenbereichen durch die Jahre hinweg, je nachdem, was eben in der Situation, in der sie sich befunden haben, zum Beispiel aufgrund von Belagerungen jetzt eben gerade wichtig war, ihrer Meinung nach. Insofern, genau, gibt es gar nicht von uns, wir haben nicht so eine Agenda oder so, die wir jetzt gerne umsetzen wollen in den nächsten Jahren in Syrien, sondern wir sind da tatsächlich in so einem Solidaritätsprinzip, wir unterstützen die Gruppen vor Ort, die eben ihre eigenen Ideen umsetzen und ich denke, was uns aber wichtig ist, ist eben, dass diese Projekte irgendwas vor Ort im Kleinen sozusagen eine Veränderung, eine positive Veränderung, eine Veränderung hin zu mehr Demokratie, eine Veränderung hin zu Empowerment von bestimmten marginalisierten Gruppen vor Ort bewirkt. Also ich denke, das ist unsere Prämisse und das ist auch das, was eben viele unserer Partnerinnen doch letztendlich schaffen mit dem wenigen, was ihnen zur Verfügung steht oder auch dem engen Handlungsspielraum, den sie an manchen Orten haben.
Abschließende Frage, Sie haben in Ihrem Jahresbericht auch geschrieben, dass natürlich trotz aller Projekte immer wieder auch Partnerinnen und Partner da in Gefahr kommen, selbst den Verfolgungen ausgesetzt zu werden oder das schon zu sein und flüchten müssen. Sie versuchen da auch Unterstützung zu leisten. Ist das immer noch eine sehr drohende Gefahr für viele Projektmitarbeiter oder auch Leiter von Projekten, dass sie sich durch solche Projekte, durch solche freiheitlich-demokratisch-emanzipatorischen Projekte einer Verfolgungsgefahr von welcher Seite erstmal auch immer aussetzen?
Ja, natürlich. Also und zwar ist das schon seit vielen Jahren für viele unserer Projektpartnerinnen so, dass sie sozusagen zwischen den Stühlen gefangen sind. Also auf der einen Seite das Regime, von dem sie eben verfolgt werden und aufgrund dessen es für sie unmöglich ist, in diese Gebiete zurückzukehren, weil es ihnen dann eben eine Verhaftung oder Folter im schlimmsten Fall der Tod droht und auf der anderen Seite eben die islamistischen bewaffneten Gruppen in bestimmten Regionen, die aufgrund ihrer militärischen Dominanz sich eben auch in die Arbeit von demokratisch orientierten Akteuren einmischen und versuchen, da nicht zu großen Gegenwind zu bekommen. Und ja, das ist auf jeden Fall nach wie vor ein Thema für manche unserer Partnerinnen, dass sie zum Beispiel auch manchmal Orte dann verlassen müssen und an einem anderen Ort weiterarbeiten müssen, weil sie mit den Milizen vor Ort in einem Konflikt stehen. Aber ich würde sagen, die größte Bedrohung für unsere Partnerinnen, denn die Großteil unserer Partnerinnen ist tatsächlich gerade die militärische Offensive, die von Russland und dem Regime gegen Idlib eröffnet wurde Anfang diesen Jahres und die Frage, was passiert, wenn Idlib eingenommen wird vom Regime, dann bedeutet das für uns, wir müssen halt gehen. Wir müssen irgendwie über die Grenze, weil es gibt kein Zurück. Alles andere ist einfach für uns aus Sicht unserer persönlichen Sicherheit keine Option.
Was wünschen Sie sich jetzt von politischer Seite aus, damit es gar nicht so weit kommt? Oder sehen Sie da überhaupt momentan wenig Aussichten, dass es zu einer anderen Entwicklung kommt, als der, die Sie gerade skizziert haben, nämlich dass Idlib eingenommen wird und dass dann eine humanitäre Katastrophe droht?
Ja, wünschen tun wir uns natürlich, dass sozusagen mehr Druck ausgeübt wird auf Russland, zum Beispiel Idlib nicht weiter militärisch zu penetrieren und dort quasi eine sichere Zone aufzubauen für eben den Großteil dieser Menschen, die eben einfach Oppositionelle sind und nicht zurückkehren können. Was wir aber aufgrund der Erfahrungswerte der letzten Jahre, wo wir uns das ja quasi oft gewünscht haben, dass es nicht zu dieser zu militärischen Offensiven und humanitären Katastrophen kommt, haben wir aber gesehen, dass das nicht im Interesse, offensichtlich nicht die Hauptpriorität der Internationalen Regierungen momentan ist, sondern es geht, glaube ich, eher um die Frage, wie können wir uns sozusagen diese 3 Millionen Syrerinnen irgendwie geschickt vom Leib halten. Also welche Deals können wir da noch machen, damit diese Menschen nicht auch letztendlich irgendwie sich auf dem Weg nach Europa machen. Ich denke, das ist wahrscheinlich der einzige Antrieb, den es da geben kann. Ja.
Also die Aussichten sind dann doch durchwachsen und da ist viel Optimismus sozusagen nötig, um Syrien überhaupt noch eine Perspektive abseits des Assad-Regimes zu skizzieren.
Korrekt, aber gleichzeitig müssen wir uns auf jeden Fall auch damit auseinandersetzen, dass eben, wie Sie ja eingangs sagten, hier jetzt so lange auch schon die Diskussion so ein bisschen aufgemacht wird, natürlich irgendwie auf eine sehr populistische Art und Weise, weil ich denke, ernsthaft denkt darüber momentan noch niemand nach, SyrerInnen wirklich zurückzuschicken nach Syrien. Also man kann ja schon mal anfangen, drüber zu reden. Und da würde ich sagen, ja, wird so nicht so einfach passieren. Also ich glaube, da werden sich viele Syrerinnen und deren Unterstützerinnen auch in Zukunft dagegen wehren, gegen dieses Narrativ, dass in Syrien Frieden herrscht und sie zurückgehen können, weil das ist eben für sie nicht der Fall.